Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Da sind wir endlich wieder. Und wenn ich wir sage, meine ich wie immer mich, Mario Basler, und meine Doppelpass-Experten Stefan Effenberg. Jens Secker meine ich, Jens Secker.
Oh Gott. Oh ja, hi Nils. Schön. Hi, ich muss jetzt nicht Mario sagen.
Nein, das ist okay. It's been a while, Jens. It's been a while.
Stimmt. Ja. Wir haben ein paar Tage nicht über Fußball gesprochen. Das ist richtig. Und ich muss ja noch gratulieren, Nils, zum hochverdienten 4:0 des FC Bayern gegen den SV Werder Bremen. Ich habe dir danach auch nicht geschrieben.
Ich habe es nicht geschafft, das Handy in die Hand zu nehmen. Aber gut, come on. Du hast sicherlich mit was Ähnlichem gerechnet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber wo wir gerade schon davon sprechen, Nils, machst du dir so langsam Gedanken um Vincent Kompany und um seinen Job beim FC Bayern? Man merkt schon die Tendenz, die zeigt ein bisschen nach unten, ne?
Also, jetzt nach dem 5:1 meinst du,
zeigt die 6:0 im ersten Heimspiel gegen Leipzig.
Okay.
5:0 im zweiten Heimspiel gegen den HSV und jetzt nur noch 4:0 im dritten Heimspiel gegen Werder Bremen. Also ja, sorry, so kann das nicht weitergehen. Ne?
Er wird den Gegenwind wahrscheinlich schon hart spüren in München, der Vincent Kompany. Weißt du, über was ich die Tage nachgedacht habe? Ich gucke, wie du weißt, ja nun immer die Bayern-Pressekonferenzen und habe gedacht, wir können nicht mehr darüber sprechen im Stadionsprecher. Er macht es einfach zu gut. Er bietet keinerlei Angriffsfläche. Das ist total cool für ihn und für den FC Bayern. Für uns weniger, Jens. Was konnten wir uns über Nagelsmann und Tuchel austauschen? Das bei stimmt. Kompany ist das wirklich anders.
Das stimmt. Und wir haben ja schon so ein bisschen, um mal so, dass die Leute mal ein bisschen in den Maschinenraum des Podcasts hier schauen können. Wir legen vorher dann schon auch ein paar Themen fest, über die wir gerne heute vielleicht auch sprechen würden. Und dann gucken wir da auch ein bisschen rein. Und wir haben für heute ja auch Sandro Wagner uns als Thema nochmal vorgenommen, weil da ja auch einfach sehr, sehr viel passiert ist in den vergangenen Wochen. Und bei dem ist es ja eben genau andersrum. Und da habe ich oft schon auch an Vincent Kompany gedacht. Das nehmen wir nachher nochmal mit rein. Das ist schon spannend, ja.
Gerne. Aber Jens, wir beginnen heute mit einem Verein, über den wir sonst nicht so viel sprechen. Völlig zu Unrecht. Deswegen, es wird Zeit, sich heute mal Borussia Mönchengladbach ein bisschen anzunehmen.
So ist es. Denn die Borussia steht ja nicht so super gut da nach 5 Spielen. Sie haben 2 Punkte. Sie haben den Trainer schon rausgeschmissen. Gerard Seoane ist weg. Im Moment trainiert die Mannschaft Interimscoach Eugen Polanski. Und wir nehmen heute am Donnerstag auf. Am Dienstag ist Roland Wirkus zurückgetreten, der Geschäftsführer Sport.
Ja, es gab ja jüngst das sehr verrückte Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Wir erinnern uns, Frankfurt hat geführt 6:0 und dann kriegen sie noch 4, warum auch immer. 4:6, dann trotzdem ausgegangen aus Sicht der Gladbacher. Und das war eben wieder ein Negativerlebnis. Und die Gladbacher haben nicht nur 2 Punkte, sondern sie sind eben auch Tabellenletzter. Also da müssen natürlich auch die Alarmglocken wirklich schrillen. Und Wirkus tritt jetzt zurück und sagt in einer offiziellen Pressemitteilung der Fohlen: Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden.
Ja, du hast das Spiel eben schon angesprochen. Das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, weil es ist schon so, nach 50 Minuten liegst du zu Hause 0:6 zurück gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt sag mal, okay, ja, die Eintracht, die ist natürlich auch gut drauf, Champions League Teilnehmer und so weiter. Wir nehmen nochmal das Heimspiel davor dazu. Das haben sie nämlich zu Hause gegen den SV Werder Bremen 4:0 verloren. So, und jetzt liegst du 5:0 zurück, 6:0 zurück nach 50 Minuten und dann wurden natürlich auch aus den Fanreihen die Rufe laut, irgendwie Wirkus raus, Wirkus raus. Normalerweise hätte man da wahrscheinlich gesungen, Trainer raus, aber gut, das ging ja irgendwie nicht. Also von daher hat sich da auch viel dann so auf Roland Wirkus eingeschossen und ich glaube, sein Rücktritt war dann einfach eine Reaktion auch darauf zu sagen, ich kann hier jetzt nicht mehr helfen.
Aber interessant ist natürlich, was Vereinspräsident Rainer Bonhoff dann noch gesagt hat. Der sagte, wir sind in den Gremien der geeinigten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen. Dieser Schritt ist Roland sicher nicht leicht gefallen, denn er lebt Borussia und hat die Position des Geschäftsführers Sport im Februar 22 in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Wir danken ihm für seinen Einsatz als Geschäftsführer. Er hat seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für unseren Verein gearbeitet und er wird immer Borusse bleiben. Und welche Frage man sich da jetzt stellt, wenn man hört, wir sind in den Gremien der geeinigten Meinung, wie freiwillig war dieser Rücktritt dann tatsächlich? Also hatte er überhaupt eine Wahl?
Ich weiß es nicht. Also wie immer saßen wir ja nicht mit am Tisch. Das müssen wir irgendwie mal ändern jetzt. Aber ja, wenn man das so liest, dann könnte man schon zu dem Schluss kommen, dass das jetzt vielleicht nicht nur seine Idee war, sondern dass sie halt vielleicht auch, ich habe es ja eben schon gesagt, es hat sich auch relativ viel so an seiner Person aufgehangen in der vergangenen Zeit und dass man da jetzt einfach wieder in Anführungszeichen so einen Neustart machen wollte und einfach sagt, okay, Roland Wirkus geht aus dieser Position zurück, wir stellen uns da neu auf und wagen da einen Neuanfang. Aber du weißt denn jetzt, nach 5 Spieltagen hast du deinen Coach verloren, hast jetzt einen Interimstrainer, der gerade, und das ist ja auch total verrückt, der spielt 1:1 in Leverkusen, Eugen Polanski. Das ist sein erstes Spiel. Jetzt liegt der, also ist irgendwie gehypter U23-Trainer, ist ein super Typ auch und so weiter, Gladbacher durch und durch, so ein richtiger, so, wo man denkt, ah, der kann uns jetzt hier nochmal richtig anzünden und so weiter. Dann liegt der nach 50 Minuten 0:6 in seinem ersten Heimspiel zurück. Also, ja, klar schießt du dann irgendwie noch 4 Tore, wobei man da vielleicht auch eher über Eintracht Frankfurt sprechen muss, als über Borussia Mönchengladbach. So, was machst du da jetzt? Kannst du Eugen Polanski denn jetzt als Trainer da fest installieren, auch wenn er jetzt am Wochenende gegen Freiburg, wenn er da jetzt gewinnt, mit so einer Hypothek, das ist schon auch eine verdammt schwierige Situation, in der sie da gerade sind.
Ich glaube, das Spiel wird natürlich super entscheidend sein. Also wenn du dann mehrfach so vermöbelt wirst, dann wird es, glaube ich, tatsächlich schwierig, mit dem weiterzumachen. Aber man muss jetzt, oh Gott, Floskel, von Spiel zu Spiel schauen. Es geht wohl nicht anders. Aber du, ich sag mal, das Sportliche ist halt das eine. Aber was ich ja sehr interessant finde, und unser lieber Jens ist da immer sehr fleißig, auch ein paar Zahlen rauszusuchen, ist ja die Entwicklung des Kaderwerts unter Wirkus. Denn das ist ja ein Punkt, da kann man jetzt auf jeden Fall ein bisschen mit dem Finger auf ihm zeigen, denn er verantwortet das ja nun mal am Ende.
Und das, lieber Nils, ja, ich habe diese Zahlen rausgesucht und ich nenne sie erstmal. Mhm. Und dann können wir ja dann mal drüber sprechen, wie es denn dazu überhaupt gekommen ist. Mhm. Also, ich habe es ja eben schon gesagt, es hängt sich ein bisschen auch so in Gladbacher Fankreisen eben viel an Roland Wirkus auf. Er war im Winter 2023, ist Max Eberl damals zurückgetreten, wegen seinem berühmten, ich kann nicht mehr, ich bin leer, seine Erschöpfung, die er da zum Ausdruck gebracht hat, alles fein. Und es folgte eben Roland Wirkus, der, du hast es eben gesagt, schon über 30 Jahre im Verein war und da vorrangig auch als Leiter im Nachwuchs fungiert hat. Seit 2008 war er der Nachwuchsleiter des Vereins. Jetzt hat, seitdem Wirkus im Februar 2022 Geschäftsführer Sport ist, hat Borussia Mönchengladbach 25% seines Kaderwerts eingebüßt.
Ich habe hier 35 stehen.
35, Entschuldigung. Ja, ich habe auch 35 reingeschrieben in unser feines Dokument. 35% an Kaderwert verloren. Also ein bisschen mehr als ein Drittel. Und viele der Spieler, die sie verloren haben, haben sie eben auch ablösefrei verloren. Rami Benzebaini, Markus Thuram, der mal ganz nebenbei mit Inter Mailand im Champions League-Finale stand im vergangenen Jahr. Also wirklich auch Spieler, die einen echten Wert auch in die Mannschaft gebracht haben, die haben sie eben verloren. Und die Zahlen nochmal, 2022, im Februar 2022 waren es noch 237 Millionen Euro und jetzt sind es 154 Millionen Euro. Und damit liegst du in der Bundesliga, sagen wir mal, in der unteren Hälfte zumindest. Mhm. Also irgendwo vielleicht so auf 10, 11, 12, so irgendwie da in der Ecke. Und Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, guck mal hier, also der Herr Wirkus, das kann man ja schon sagen, dass das irgendwie sein Fehler war. Er hat den Kaderwert hier schrumpfen lassen oder unter seiner Führung ist der Kaderwert geschrumpft. Aber diese Entwicklung, die Borussia Mönchengladbach in dieser Zeit gemacht hat, die hat natürlich unter Max Eberl auch schon angefangen. Hm. Und dass sie damals in der Saison, bevor Max Eberl dann gesagt hat, er kann nicht mehr, da sind sie dann noch knapp an der Conference League vorbei geschrammt. Und auch zu diesem Zeitpunkt, diese ganzen Verträge der Spieler, die dann gegangen sind und die auch ablösefrei gegangen sind, die hat alle Max Eberl noch zu verantworten. Und das sind dann auch zum Beispiel Verträge wie Rami Benzebaini und so weiter oder auch Markus Thüram. Die konnte er überhaupt nicht verlängern, weil sie das finanziell überhaupt nicht mehr stemmen konnten, weil 2022 oder Winter 2022 auch nach Corona auch Borussia Mönchengladbach hat extrem darunter gelitten, dass sie eben in dieser Zeit keine Zuschauereinnahmen hatten. Und ich glaube, Max Eberl hat da ja schon öfter mal drüber gesprochen, irgendwo zwischen 50 und 70 Millionen Euro hat es den Verein Borussia Mönchengladbach gekostet. Und das summiert sich halt alles. Also das heißt, der Verein war quasi schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, bevor Roland Wirkus dann da eingestiegen ist.
Es geht natürlich Hand in Hand. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das im Einzelfall mit den Verträgen ist. Und selbst wenn die teilweise unter Max Eberl geschlossen worden sind, aber musst du ja als Vereinsführung ein Interesse daran haben, wenn du weißt, der Vertrag endet im Jahr X, dass du halt, wenn es Signale gibt, dass er nicht verlängert wird, versuchst im Jahr davor oder im Winter davor zu verkaufen, um dann natürlich noch ein bisschen Kohle reinzuholen. Und das ist ja nicht passiert. Ich weiß jetzt nicht, wer da federführend war, dass das nicht passiert ist, aber das kann man natürlich schon sagen, ist ein Versäumnis. Und wenn ich mir das mal vorstelle, so ein Verein wäre ein börsennotiertes Unternehmen und du kannst deinen Anlegern sagen, wir haben jetzt in 2 Jahren ein Drittel unseres Werts eingebüßt, dann herzlichen Glückwunsch. Also das ist absolut natürlich schon Wahnsinn, das muss man schon sagen. Also da wurden auf jeden Fall Fehler gemacht.
Ja, ich will nur deutlich machen, oder ich versuche deutlich zu machen, dass es eben nicht nur an Roland Wirkus allein hängt. Genauso wie es jetzt zum Beispiel auch nicht der Fehler von Max Eberl ist, dass zum Beispiel Leroy Sané ablösefrei den Verein jetzt verlassen hat, also den FC Bayern. Also das heißt, das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Geschichte, dass im Idealfall ist das so, dass du deine Spieler so an dich bindest oder so früh verlängerst oder verkaufst, dass eben keiner ablösefrei geht. Aber das ist ja nun mal nicht die Realität. Mhm. Fakt ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, natürlich hat Roland Wirkus da mit Sicherheit eine Mitschuld. Aber dass er jetzt gerade auch in Fankreisen so als der Sündenbock dahingestellt wird, das finde ich eben ein bisschen unfair, weil es ist ja nun mal so, Max Eberl war da ja schon eine richtig, richtig große Figur, als er damals irgendwie plötzlich gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. So, und dann hat Roland Wirkus, ein Typ, der eigentlich perfekt in die zweite Reihe gepasst hat, der hat dann diesen Job übernommen und hat gesagt, ja, okay, ich mach das. Ja, ich bin hier Gladbacher, ich will dem Verein helfen, ich will meinem Verein helfen. Und dass er jetzt da so auch in Fankreisen immer mehr zum Sündenbock gemacht wurde, das finde ich einfach nicht richtig, sondern da muss man einfach auch die Gesamtsituation sehen. Und ich glaube, er wäre halt perfekt in dieser zweiten Reihe geblieben oder wäre er in dieser zweiten Reihe geblieben, wäre er perfekt aufgehoben gewesen. Mhm. Denn, und das nur nochmal als ein Punkt dazu, was sie in den vergangenen Jahren in Gladbach zumindest immer wieder geschafft haben, sind eben Spieler aus dem Nachwuchsbereich hochzuziehen. Also Rocco Reitz ist ja nur mal so ein Beispiel, wo man sagen kann, das sind Spieler, die aus dem Gladbacher Nachwuchs kommen. Da haben sie wahnsinnig viel richtig gemacht. Da hat Roland Wirkus wohl immer wieder ein gutes Händchen auch bewiesen. Aber vielleicht die allererste Reihe, Nils, das war vielleicht
nix. Tja, das war möglicherweise Mangel an Optionen dann bei Gladbach. Ganz offensichtlich ja, sonst hätten sie ja jemand anderen da geholt. Es ist natürlich so, dass solche Entscheidungen dort auch immer gemeinsam getroffen werden in so Vereinen. Und das gilt ja beispielsweise auch für eine Trainerentscheidung. Wenn er sagt, er holt Seoane, wo man auch ein bisschen ein Fragezeichen dahinter machen kann, ob er jetzt die perfekte Besetzung war, denn ja, wir wissen ja, wie Seoane vom Typ her ist, eher ruhiger, und ob das jetzt so wunderbar in das Gladbacher Umfeld passt, was ja doch eher emotional unterwegs ist, keine Ahnung. Also sind Entscheidungen, die werden zusammen getroffen. Trotzdem muss sie irgendjemand verantworten. Und ich glaube, wenn es nicht gut läuft, musst du eben auch irgendwas tun. Und die Frage ist immer, ist das dann Aktionismus oder ist das wirklich inhaltlich begründet? In diesem Fall ist es, glaube ich, beides so ein bisschen. Aber es ist schon eine komplexe Situation. Und ich meine, sportlich muss man ja auch sagen, Tim Kleindienst fehlt halt an allen Ecken und Enden.
Ja, das stimmt hundertprozentig. Ich glaube, sie sind halt wirklich in der Situation, wo sie aufpassen müssen, dass sie ganz, ganz schnell ihre Punkte zusammenholen müssen, um eben da nicht noch tiefer in diesen, in Anführungszeichen, Abstiegssumpf zu geraten, weil es ist schon gefährlich, wenn du so das Gefühl hast, der Trainer, hast einen Interimscoach, der aber gerade auch schon mal richtig auf die Mütze bekommen hat. Du hast jetzt im Prinzip den Geschäftsführer, der ihn installiert hat und auch ein Fürsprecher von Polanski war, den hast du jetzt nicht mehr. Du hast so deinen in Anführungszeichen besten Spieler, der fehlt jetzt auch noch bis Ende des Jahres. Das ist schon eine schwierige Konstellation. Und ich meine, du spielst jetzt bei Union, dann kommt das Heimspiel gegen die Bayern. Da kannst du jetzt auch nicht direkt irgendwie 3 Punkte einplanen. Dann in St. Pauli und zu Hause gegen Köln. Also man sagt es ja immer so schön, die Wochen der Wahrheit, das ist das, was jetzt dann bei Gladbach auch ansteht. Und da müssen sie eben Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen.
Kleindienst hat übrigens in einem Interview mit der Welt gesagt, natürlich steigen wir nicht ab. Wir haben gerade 5 Spieltage. Wir haben den Auftakt verkackt, aber wir haben vergangenes Jahr gezeigt, dass wir eine solide Saison spielen können.
Ja.
Aber er weiß auch, dass sie natürlich die Lage da nicht unterschätzen sollten. Und er sagt auch, wir müssen jetzt dahin kommen, dass alle verstehen, wie gefährlich die Situation werden kann. Und ich denke auch, wenn du da unten drin stehst und bist Letzter, dann kannst du erstmal nur davon träumen, dass du ganz schnell wieder über den Strich kommst. Und mit was anderem solltest du dich da jetzt auch nicht beschäftigen. Aber wir wissen natürlich, gerade am Anfang der Saison machen 1-2 Siege halt auch schon deutlich was aus in der Tabellenkonstellation. Aber wir hoffen, glaube ich, schon beide auch, dass Gladbach sich wieder ein bisschen fängt, denn es ist ein sympathischer und ein cooler Verein und wir hoffen jetzt nicht, dass sie da krachend untergehen dieses Jahr.
Nee, absolut nicht. Und ich muss auch sagen, das ist schon auch so ein Verein, ja, wie wir das in den vergangenen Jahren auch schon öfter zu anderen Vereinen gesagt haben, die gehört einfach auch in die Bundesliga. Schön, dass wir die da haben, genau wie du sagst, mit diesem emotionalen Umfeld da am Niederrhein. Das ist schon cool und es wäre auch gut, wenn sie sich da fangen würden. Aber im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie sie das hinkriegen wollen. Und dann jetzt irgendwie auf Tim Kleindienst zu hoffen, der dann irgendwann im Winter zurückkommt. Das ist auch schwierig, Nils, weil guck mal, das ist ein Spieler, der hat vor anderthalb Jahren noch in Heidenheim gespielt, ne? Der ist 30 Jahre, ja, der hat jetzt irgendwie den im vergangenen Jahr 12 Tore in der Bundesliga und noch 2 im DFB-Pokal geschossen. Ja, fein, ist ein okayer Stürmer und übrigens auch eine unserer deutschen Stürmerhoffnungen für die WM 2026. Das sagt auch vielleicht was über die deutsche Fußballnationalmannschaft aus. Aber so, wir sprechen doch so häufig und ich finde auch immer zu Recht darüber, dass du in deinem Team eine starke Achse brauchst, dass du irgendwie ein Gerüst an Spielern brauchst. Und jetzt zu sagen, ja, wir haben hier im Sturm haben wir 1-2 Ausfälle, unter anderem Kleindienst und deswegen steigen wir hier fast ab, das kann ja nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach sein.
Und ich glaube, genau deswegen gibt es einen neuen Sportgeschäftsführer demnächst. Ich glaube, die brauchen wieder eine Vision. Genau, und die müssen sich einfach mal wieder eine richtig geile Mannschaft da zusammenbauen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht in einer Transferperiode gemacht. Aber das ist so, wie du sagst. Also wir hatten da vor ein paar Jahren noch deutlich mehr Spieler, deren Namen man auch kannte. No offense, als jetzt.
Ja, ja, absolut.
Und da muss ich auf jeden Fall was tun. Ja, es bleibt spannend. Also, und wie du sagst, das Programm jetzt hat es ja dann auch in sich, aber da sind natürlich auch Gegner dabei, die man dann eigentlich schon auch schlagen muss oder wo man zumindest Punkte mitnehmen muss, wenn man da unten raus will.
Union, St. Pauli auf jeden Fall. Und wir alle wissen, was los ist, wenn der FC Köln kommt nach Gladbach. Also, das sind schon Spiele, da musst du jetzt punkten.
Ja.
Hundertprozentig.
Dann machen wir einen Strich unter Gladbach und kommen jetzt zu einem Thema, das wir in den vergangenen Wochen schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Also im Zweifel hört gerne nochmal in die Folge rein, denn wir haben gefragt, Wagner oder Werner, welcher Trainertyp verspricht mehr Erfolg? Und wir haben diese Folge aufgenommen nach dem ersten Spieltag. Und nach dem ersten Spieltag haben die Leipziger gerade mit 6-0 von den Bayern auf die Mütze bekommen. Und Augsburg hat das erste Spiel in Freiburg gewonnen. In dieser Stimmungslage haben wir uns also damals befunden. Genau. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Aber ein paar Wochen später ist die sportliche Lage dann doch ein bisschen anders. Leipzig ist mittlerweile Dritter in der Liga mit 12 Punkten, 4 Siege aus 5 Spielen. Augsburg ist 16. und hat nach dem ersten Sieg gegen Freiburg eben nur noch verloren gegen Bayern, St. Pauli, Mainz und Heidenheim. Tja, und nach der jüngsten Niederlage kam dann Sandro Wagner, der Trainer von Augsburg, schon ein bisschen in Erklärungsnot und hat gesagt, ja, wir wollten den Bock umstoßen, aber durch einfache Aktionen zur Sicherheit finden, das gelingt uns gerade nicht so gut. Seine Spieler hätten zu viel das Spiel gewinnen, zu viel richtig machen wollen. Also er hält erstmal ja noch zu seinen Jungs, das muss man sagen, und der Verein hält auch noch zu ihm. Denn beispielsweise Sportdirektor Benjamin Weber sagte, wir gehen ganz normal in die nächste Woche rein. Wir haben gemeinsam einen Weg begonnen und den gehen wir auch weiter. Und man muss ja auch sagen, die Spieler zeigen sich ja auch selbstkritisch und sagen, den Trainer würde ich ganz rausnehmen. Wir Spieler müssen uns an die eigene Nase packen, hat beispielsweise Finn Dahmen gesagt. Und trotzdem wird medial schon auffällig viel über Sandro Wagner diskutiert und die Frage, wie lang ist er denn noch Trainer? Jens, gibt es diese Diskussionen zurecht? Wie siehst du ihn?
Also natürlich gibt es diese Diskussion. Punkt. Okay. Also natürlich gibt es diese Diskussion, weil natürlich mit seiner Verpflichtung auch relativ viel Diskussionen einhergingen. Also quasi rund um seine Verpflichtung wurde ja schon wahnsinnig viel über Sandro Wagner berichtet und über ihn gesprochen. Und er selbst hat auch viel über sich und über den FC Augsburg und seine Ziele und so weiter gesprochen. Und das ist doch klar, wenn du jetzt irgendwie von 5 Spielen 4 verlierst, dass jetzt auch darüber diskutiert wird. Zu Recht ist so eine Sache, das würde ich vielleicht nochmal einschränken, weil natürlich darf man da nicht vergessen, dass Sandro Wagner trotzdem noch ein echt verdammt junger Trainer ist. Ja, der hat die in der dritten Liga oder hat, das stimmt ja noch nicht mehr, er hat Unterhaching in die dritte Liga zurückgeführt, war dann Co-Trainer beim DFB und das ist seine erste Station im wirklich bezahlten Fußball, wenn man das so will. Und dass da natürlich jetzt nicht von Anfang an alles ganz reibungslos laufen muss, das hätte man vielleicht erwarten können. Aber so mit diesem ganzen hier, der Wagner bringt jetzt hier die große Welt nach Augsburg und das ist eins der größten Trainertalente dieser Welt und er ja auch immer mit so seiner Art und Weise, ich bin zu 100.000% mache ich hier alles möglich und so weiter. Weißt du, da baut sich natürlich eine Riesenblase auf. Und
dann schlägt die Realität zu, kann man sagen. Ne? Und es ist ja wirklich nach dem ersten Spiel, das haben sie gewonnen gegen Freiburg. Ich glaube, das zweite war dann gegen die Bayern und da waren sie ja auch gut. Also da haben sie die Bayern ja wirklich ein bisschen vor Probleme gestellt. Also sie haben es verloren, 2-3. Aber sagen wir mal, sie haben da eine ganz gute Rolle gespielt. Aber seither geht's halt stetig bergab. Und jetzt gerade das letzte Spiel auch gegen Heidenheim, da waren sie halt auch echt nicht gut. Also das muss man echt sagen, du hast ihnen angemerkt, dass das Selbstvertrauen total fehlt. Und das ist eben immer die Sache, ne? Wenn du auf dieser Welle surfst und es läuft gut, dann trittst du natürlich anders auf und das erhöht die Chancen, dass auch das nächste Spiel erfolgreich laufen wird. Aber genauso funktioniert es leider auch andersrum.
Ich glaube auch,
ja. Ne? Wenn du gerade so in der Talsohle bist, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, den Kopf hochzuhalten und damit so richtig viel Energie reinzugehen.
Hundertprozentig. Aber man darf ja nicht vergessen, dass auch Heidenheim, ich meine, die hatten 0 Punkte nach 4 Spielen. Also die haben jetzt ja auch nicht vor Selbstbewusstsein gestrotzt und dennoch hatte man so das Gefühl, dass die aus den Spielen, die sie davor abgeliefert haben, auch unter anderem beim HSV, dass sie dann ja verloren haben, dass sie da zumindest so
ihren Fußball wiedergefunden haben, mit denen sie im vergangenen Jahr eben zweimal die Klasse gehalten haben. Also eher, es geht hier komplett über den Einsatz. Wir müssen uns wirklich diese Ergebnisse wieder erarbeiten und so weiter und so fort. Und das haben sie gegen Augsburg auch gemacht. Und bei Augsburg hatte man schon das Gefühl, so Realität und Anspruch, das passt im Moment nicht so richtig zusammen. Und naja, da ist natürlich Sandro Wagner ein Riesenthema, weil er natürlich so diesen Anspruch verkörpert, so dieses, das ist das, was mit, ich bringe jetzt hier, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bringe jetzt hier die große Fußballwelt nach Augsburg.
Ja, und was natürlich auch einfach ein Thema ist, muss man ja sagen, er lässt schon auch hin und wieder mal Demut durchblitzen. Er hat sich jetzt bei der letzten PK beispielsweise auch als Lernender bezeichnet und trotzdem haut er natürlich hin und wieder Sprüche raus. Und dieser eine Satz, den er da gesagt hat, ich sehe nicht, dass wir weniger Qualität haben als die Bayern, der fliegt ihm natürlich jetzt schon tierisch um die Ohren, muss man sagen. Also wir sind ja immer ein Freund offener und klarer Worte und so. Ein bisschen Unterhaltungsfaktor ist auch nicht verkehrt. Aber ich denke auch, es ist ja das eine, dieses Selbstvertrauen nach innen in die Mannschaft auszustrahlen. Aber es ist was anderes, das dann auch zu verbalisieren und damit eben, genau wie du sagst, Erwartungen zu schüren, denen du möglicherweise dann nicht gerecht wirst. Ja. Und ich glaube, genau das ist da so ein bisschen passiert.
Und dann lass uns doch mal Ole Werner damit reinnehmen, weil wir ja damals auch diesen Vergleich aufgemacht haben zwischen Sandro Wagner und Ole Werner. Und Ole Werner ist da halt eher tiefenentspannt. Wir haben es ja vorhin, also in unserer Folge damals, hast du es ja, glaube ich, sogar als lethargisch beschrieben. Oder dass man aufpassen muss, dass Ruhe und so weiter nicht in Lethargie umschwenkt oder sowas. Aber so, die haben sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern die spielen jetzt einfach, die bauen nach und nach ihre Mannschaft zusammen. Die haben kein Europa unter der Woche, was sie natürlich eigentlich nicht wollen, aber kann ja schon auch mal ein Vorteil sein, dass du quasi immer wirklich von Woche zu Woche denken kannst und nicht jeden dritten Tag wieder ein Spiel. Das heißt, sie können da ganz in Ruhe arbeiten und machen so ihre Schritte. Sie spielen nicht immer brillant, aber sie holen ihre Punkte und man hat das Gefühl, es gibt halt nicht so Ausschläge auch in der Kommunikation. Und das ist halt bei Sandro Wagner, entweder es ist immer irgendwie himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, ne? Also so nach dem Motto, ey, ich bin hier 1000%ig motiviert und so weiter. Und auf der anderen Seite, aber ich bin ein Lernender. Und wenn die Mannschaft gewinnt, dann darf sich die Mannschaft feiern lassen. Und wenn die Mannschaft verliert, dann bin ich alleine schuld. Also auch wenn er das so immer so verbal ja ganz gut verpacken kann, aber trotzdem stellt er gefühlt immer dann doch sich in den Mittelpunkt. Auch wenn er sagt, ich stelle mich nicht in den Mittelpunkt, stellt er dadurch sich wieder in den Mittelpunkt. Und das finde ich schon schwierig. Das finde ich schon auch wirklich anstrengend. Und da finde ich so diese Ole Wernersche Gelassenheit, die finde ich da schon angenehmer. Glaube ich, als Spieler ist das auch angenehmer. Und jetzt kommen wir zur anderen Sicht. Als Fan, lieber Nils, dieses Unterhaltungssports, Fußball, bla bla. Und da kommen wir jetzt auch zu Vincent Kompany. Natürlich ist es cool, dass der Sandro Wagner zwischendrin mal einen raushaut und sich da hinstellt und sagt, ey, von der Qualität her sind wir doch nicht schlechter als Bayern. Und den Reporter, dem er das gesagt hat, es gibt ja ein Video davon, ihn dann so anstiert nach dem Motto, oder sagst du was dagegen? Und so, natürlich lebt auch der Fußball davon, von diesen Typen. Aber ich glaube, so als Mannschaft oder auch als Fan von dem Verein kann es schon auch schwierig sein, dass es immer so in Wellen geht und dass man sich auf nichts so richtig einstellen kann.
Ja, ich glaube auch, er muss da, glaube ich, ein bisschen ruhiger werden. Und weil du jetzt auch Kompany nochmal genannt hast, ich glaube, da kann man sehen, wie man es in Perfektion machen kann. Kompany ist eben überhaupt nicht darauf aus, irgendwelche Schlagzeilen zu produzieren, sondern der will sich auf seinen Job konzentrieren und ist froh, wenn medial so wenig Unruhe wie möglich ist. Und selbst wenn Sandro Wagner da positive Aussagen macht, muss er natürlich aufpassen, das gibt wieder eine Schlagzeile, es wird wieder gefragt, es wird wieder der Fokus von der Mannschaft abgelenkt auf ihn. Und das hat natürlich nicht nur Vorteile. Und dann greift halt eins ins andere. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die sportliche Situation, die fließt da natürlich total mit rein. Und nur um den Gedanken nochmal loszuwerden, weil ich ihn gerade hatte, weil du ja jetzt auch ein Loblied so ein bisschen auf die Leipziger gesungen hast. Die haben natürlich performt. Nach dieser Niederlage gegen die Bayern ging es dann weiter mit einem 2-0 gegen Heidenheim, 1-0 gegen Mainz, 3-1 gegen Köln, 1-0 gegen Wolfsburg. Wir sehen schon keine Schützenfeste dabei. Und ich würde mal die steile These in den Raum stellen, lieber Jens, dass den Leipzigern auch der Spielplan so ein bisschen zu Platz 3 verholfen hat. Denn außer die Bayern war da natürlich jetzt auch noch kein Gegner dabei, vor dem jetzt die Leipziger grundsätzlich mal groß zittern müssen. Also ich glaube schon, die Leipziger sind auch noch nicht da, wo sie hinwollen. Und wenn man Ole Werner mal gehört hat nach dem 1-0 gegen Wolfsburg, der sieht das auch selbstkritisch. Also er sagt, insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben uns das Quäntchen Glück heute erarbeitet. Also es brauchte schon Glück, um das Ding zu gewinnen. Es gab wahnsinnig viele Torchancen auf beiden Seiten. Wir haben auch eine ganze Menge zugelassen und hatten einen sehr guten Torwart. Mit Ball haben mir aber viele Sachen wieder gut gefallen, aber wir haben Momente nicht sauber ausgespielt. Also er sagt schon, es gibt noch ein paar Baustellen. Und ja, genau die sehe ich auch, wenn ich mir die Spiele von Leipzig angucke. Und ich glaube, wenn die nächsten Gegner ein bisschen stärker werden und am Wochenende geht es beispielsweise nach Dortmund, da bin ich mal gespannt.
Ja, du hast mit allem recht. Aber ich glaube, dass sie da jetzt auch Ergebnisse eingefahren haben gegen Mannschaften, gegen die du sehr wohl auch stolpern kannst. Gerade wenn du noch eine neue und also eine neu zusammengestellte und auch sehr, sehr junge Mannschaft hast, dann musst du erstmal in Mainz gewinnen. Dann musst du auch gegen ein euphorisiertes FC Köln erstmal gewinnen. Dann musst du in Wolfsburg auch dieses 1-0 erstmal holen. Also von daher, ja, ich glaube, ich sehe es sogar eher aus Leipziger Sicht positiv, dass sie eben noch nicht den perfekten Fußball spielen, aber trotzdem schon 12 Punkte haben und halt sich da oben jetzt erstmal festsetzen. Natürlich hast du recht, jetzt kommt Dortmund oder sie fahren nach Dortmund und da müssen sie jetzt auch schon mal zeigen, was da läuft. Denn Dortmund, über die werden wir gleich im Rahmen der Champions League nochmal sprechen, die machen schon einen relativ gefestigten Eindruck im Moment. Aber auch umgedreht, auch für die wird das natürlich jetzt ein Test, gegen Leipzig zu spielen. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber, selbst wenn sie da jetzt wieder einen Rückschlag erleiden sollten, dass sie zumindest ganz entspannt ihren Weg weitergehen werden und man nicht diese krassen Ausschläge hat, auch medial und kommunikativ, wie das jetzt zum Beispiel immer wieder bei Sandro Wagner der Fall ist. Also mir gefällt das schon, wie sie da rangehen. Und ich habe vor ein, zwei Wochen einen relativ langen Podcast gehört. Da war Marcel Schäfer, also der Geschäftsführer Sport der Leipziger, zu Gast. Und der ist ja auch so ein total entspannter Typ. Der ist auch, bei dem hat man auch so in jedem Moment das Gefühl, er ist irgendwie auch dankbar dafür, so seine Zeit mit Fußball verbringen zu dürfen. Ja, also, dass du einfach dich tagtäglich mit Fußball beschäftigen kannst und jetzt so eine, in seinen Worten, coolen Club wie RB Leipzig hier verantworten darfst und da mithelfen kannst, irgendwie so einen Verein dann wieder aus so einer Delle wieder rauszuführen. Und er hat auch gesagt, haben uns auch ganz bewusst, sie hatten auch andere Trainer im Auge, aber sie haben ganz bewusst auch sich für Ole Werner entschieden, eben weil der auch so ein entspannter und ruhiger Typ ist. Und sie halt eben genug Aufregung hatten in den vergangenen Jahren und Abgänge und Zugänge und hier Trainer und so weiter und so fort, dass sie halt ganz bewusst gesagt haben, wir brauchen so jemanden.
Jens, was würdest du sagen, wenn ich dich zu einer kleinen Wette einlade?
Wette, spontane Wetten.
Ja. Und zwar die Frage, wer von beiden ist bei seinem aktuellen Verein länger Trainer? Wagner oder Werner? Was würdest du sagen?
Ich würde, weil ich es ja auch so ein bisschen als Werner-Fan kenne, ich würde auf Ole Werner tippen, weil, und das lass mich das begründen, ich glaube, dass sie in diesem Jahr das Ziel erreichen werden, wieder europäisch zu spielen. Ich auch das Gefühl habe, dass Ole Werner jemand ist, der gerne längerfristig auch irgendwo arbeiten
das
würde.
Das sind wahrscheinlich relativ viele Trainer.
Genau, ich bin aber, natürlich muss es immer da auch die andere Seite noch stimmen, das ist schon richtig. Aber ich glaube schon, dass er einfach seinen Weg weitergehen kann, einfach Mannschaften immer wieder weiterzuentwickeln. Das hat er bei Holstein Kiel gemacht über mehrere Jahre. Das hat er bei Werder Bremen gemacht über mehrere Jahre. Und ich glaube, das kann ihm jetzt bei RB Leipzig auch gelingen. Und deswegen glaube ich, wenn er so seine Schritte immer weiter konstant ein kleines bisschen nach vorne macht, dass er diese Chance auch in Leipzig bekommt, länger
zu trainieren. Dann sage ich mit dem Brustton der Überzeugung, Sandro Wagner bleibt länger Trainer als Ole Werner bei Leipzig. Und die Begründung ist ganz einfach, ich will mit dir wetten, Jens. Deswegen muss ich natürlich dagegen halten. Mehr Begründung habe ich eigentlich. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, der Wind kann sich halt auch wieder ein bisschen drehen. Ich hoffe einfach für Augsburg und Wagner, dass sie wieder in die Spur finden. Und da kann da auch was entstehen. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist natürlich bei RB schon deutlich höher. Mit anderen Worten, da kann man vielleicht auch schneller die Geduld verlieren, sei es diese Saison oder nächste Saison. Und ein Sandro Wagner kann ja auch 3-4 Jahre in Augsburg bleiben. Who knows? Also demnach, ja. Wir schauen mal, um was wetten wir eigentlich, Jens?
Oh, lass uns das nochmal festlegen. Ich finde irgendwie einen Stadionbesuch. Also quasi der eine führt den anderen irgendwie in ein Stadion aus.
Oh mein Gott, okay.
Irgendwie mal gucken, also ob das jetzt hier, also wir kommen ja hier aus Mainz, ob das in Mainz ist oder wir fahren mal zum irgendwo anders hin. Können wir aber so Eintritt und einmal
und, zwei Bierchen. Und,
ja, wollte ich sagen, genau.
Ja, finde ich gut. Ich habe auch gedacht an so einen krassen Bier oder ich meine, gut, oder bei mir jetzt gerade eher so eine Packung Tee. Aber Stadionbesuch finde ich auch gut.
Ja, lass doch sowas mal machen. Und dann lass uns bitte nochmal von der Bundesliga in die weite Welt der Champions League blicken.
Ja. Yeah.
Und eine Frage vorweg, weil ich es wirklich nicht weiß. Hast du am Dienstag tatsächlich dich hingesetzt und hast abends auf Amazon Prime die Bayern gegen diesen Verein auf Zypern geguckt?
Jens, was ist das für eine Frage? Ach, natürlich. Gottchen. Für mich ist das ja auch, und ich sage das immer, für mich ist Fußball meine Soap Opera. Das sind für mich zweimal in der Woche 2-3 Stunden, in denen ich mein Hirn so ein bisschen ausschalten kann. Ne? Wenn viel los ist und man macht viel und man arbeitet viel, ist es einfach schön, sich so ein bisschen berieseln zu lassen, ein bisschen unterhalten zu lassen. Und wenn es dann noch läuft, ja umso besser. Als Bayern-Fan weißt du auch, ich muss mich weniger oft ärgern als andere. Von daher ist es auch völlig okay. Und ich hatte einen sehr vergnüglichen Champions-League-Abend. Und ich meine, wenn wir mal so die Ergebnisse uns anschauen, bevor wir jetzt vielleicht gleich zu den deutschen Teams kommen, man sieht ja, dass das nicht immer selbstverständlich ist, wenn ich zum Beispiel sehe, dass Liverpool bei Galatasaray verliert, wenn ich auch sehe, dass Man City bei Monaco nicht über ein 2-2 hinauskommt.
Ja, das stimmt, aber also ich habe es gestern zumindest ein bisschen verfolgt, also wie sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten, das ist auch total das.
Aber ich sag nur, es ist nicht
selbstverständlich. Aber ich weiß, was du meinst, selbstverständlich, klar. Ja,
oder dass Barcelona bei dieser Rumpeltruppe aus Paris nicht gewinnen kann.
Wer hätte das gedacht?
Ja, aber schon krass. Also war auch zumindest auch interessant, dass Paris Barcelona schlägt. Also ich will nur sagen, und du siehst es ja auch an den deutschen Ergebnissen, das ist natürlich nicht selbstverständlich, aber klar, Paphos aus Zypern war jetzt auch nicht unbedingt der Maßstab und es war davon auszugehen, dass die Bayern das machen. Und über die Bayern brauchen wir da auch gar nicht lange sprechen. Vielleicht nur eine Sache, die haben tatsächlich einen Startrekord hingelegt. Ne? Mhm. Die ersten, ich glaube, 9 Spiele, natürlich alle gewonnen, aber vor allem auch mit dem besten Torverhältnis in der Vereinshistorie. Also mit anderen Worten, in München läuft's.
Das ist richtig. Und ich sag mal so, wir haben ja eben schon mal gesagt, wie die Leipziger haben jetzt mit Dortmund den nächsten Prüfstein. Ich glaube, für die Bayern wird jetzt auch am Wochenende Frankfurt sehr interessant und die Woche drauf.
Aber ist das so? Ist das so wirklich? Also, weil Frankfurt, da müssen wir ganz kurz drüber reden. Ne? Also,
ja, absolut.
Markus Krösche hat vor dem Spiel gegen Atletico Madrid noch gesagt, dieses Spiel wird uns zeigen, wie weit wir wirklich sind. Also zur Erinnerung, wir hatten davor dieses 6-4 gegen Gladbach, was jetzt auch nicht so wahnsinnig souverän gewirkt hat. Ohnehin auch da im Spiel davor viele Gegentore bekommen. Also zumindest mal in der Abwehr scheinen die Frankfurter sich ja noch nicht so gefunden zu haben. Und wenn ich dann daran denke, die treffen jetzt auf eine Bayern-Elf in Topform, die sich, glaube ich, auch noch revanchieren wollen für das 3-3 in der letzten Saison, was die Bayern unbedingt hätten gewinnen müssen. Also ich glaube, die Frankfurter müssen aufpassen.
Ich glaube auch, dass die Frankfurter etwas weniger naiv an die Sache rangehen sollten als jetzt gegen Atletico. Aber du hast ja vollkommen recht. Man muss schon auch mal die vergangenen Wochen der Frankfurter zu betrachten. Also die gewinnen 5-1 gegen Gala, verlieren 5-1 gegen Atletico, verlieren 4-3 zu Hause gegen Union Berlin und gewinnen 6-4 gegen Borussia Mönchengladbach. Also
Ich glaube schon, dass am Wochenende gegen die Bayern ein paar Tore fallen werden. Und ich habe am Dienstag die Eintracht gegen Atletico auch die erste Halbzeit komplett gesehen. Und vorher im Interview war auch der Trainer Toppmöller war da. Mhm. Und da wurde er natürlich auch auf das 6-4-Ergebnis angesprochen gegen Gladbach vom Wochenende. Und er sagte auch so, ah, wisst ihr was? Ja, es ist halt, wir haben eine junge Truppe, ja, und den jungen Wilden will ich jetzt hier auch nicht irgendwie ihr Offensivspiel verbieten oder so. So, dann kassierst du aber dann 2 Stunden später ein 5-1 gegen Atletico. Also, das ist schon eine spannende Phase jetzt gerade. Also, sie wollen halt unbedingt und ich glaube, sie müssen auch diesen offensiven Fußball spielen mit dieser Truppe, die sie da beisammen haben. Aber genau gegen solche Gegner wie jetzt Atletico oder auch gegen den FC Bayern kann das natürlich auch derb in die Hose gehen. Wenn das sogar gegen Union Berlin in die Hose geht und du wirst da irgendwie 4-mal ausgekontert, so war es ja mehr oder weniger, gegen Gladbach dann noch 4 Tore kassierst von einer Mannschaft, die eigentlich mausetot ist, dann ist das schon, interessant, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen. Ob sie jetzt wirklich an diesem Offensivstil auch festhalten oder ob sie sagen, nee, gegen die Bayern müssen wir dann doch was anderes machen. Wir müssen auf eine Fünferkette umstellen und so weiter und so fort. Gibt ja auch mehrere Möglichkeiten. Das wird schon spannend.
Und auch die Herangehensweise finde ich spannend, denn ich habe gestern nach dem Frankfurter Spiel noch die PK auch gehört von Toppmöller. Und er hat gesagt, wir hatten zu viel Respekt vor Atletico Madrid. Und ich könnte mir vorstellen, gegen Bayern ist dann ja auch ein bisschen Respekt da. Also ich bin gespannt, wie sie da auftreten. Ich kann mir da auch alles vorstellen, weil bei Frankfurt, das muss man ja auch sagen, ist ja in beide Richtungen viel möglich. Also ja auch in die positive Richtung. Das ist ein geiles Team. Also das macht schon Spaß, dazu zu gucken. Ja. Da ist Spektakel und das heißt, das kann natürlich auch gut ausgehen am Wochenende. Aber ich glaube, sie müssen schon sehr, sehr aufpassen gegen die Bayern, dass es nicht ein bitterer Abend wird. Also freue ich mich schon drauf. Samstag, 18.30 Uhr. Yes. Leider nicht bei uns im Programm. Reicht noch nicht ganz für die TV-Rechte.
Nee, das aber stimmt. Wir arbeiten dran, genau.
Lass uns noch ganz kurz über Leverkusen sprechen. Auch nur in Anführungszeichen 1-1 gegen Eindhoven. Hast du da mehr erwartet?
Das ist so ein bisschen wie bei Leipzig, ne? Also, dass man ja auch komplett neu zusammengewürfelte Truppe, auch hier neuer Trainer, sogar, also noch neuer als jetzt Ole Werner, also die auch noch komplett in der Findungsphase. Ich gestern auch so ein bisschen da reingeschaut. Grimaldo kenne ich noch. Ich glaube, Tapsoba ist noch da und die restlichen Spieler, also Aleš Garcia ist noch da und jetzt natürlich auch mit Schick. Und mit Andrich sind auch noch 2 Spieler aus den vergangenen Jahren da verletzt. Aber die Truppe ist komplett neu. Da ist schon wirklich noch viel, was ich da finden muss. Und das Tor, das 1-0, was sie geschossen haben, war auch ein reines Glücksding. Also da tritt auch der Verteidiger irgendwie über den Ball und der Leverkusener Stürmer mumpft den da irgendwie rein. Es war schon harte Kost da wohl gestern in Leverkusen. Aber ja, so ist es halt.
Im Leverkusen Moment. Jetzt aktuell, ich habe die Tabelle hier vor mir in der Champions League auf Rang 25, das heißt nicht in den Rängen, wo sie hinwollen. Und
warte mal, wie viele Vereine sind es nochmal?
36. Und bis 24 kommst du quasi in die Playoffs dann rein. Leverkusen jetzt auf 25, Frankfurt auf 15, die Dortmunder auf 7 und ganz oben, Freunde, der FC Bayern noch vor Real Madrid, PSG und Inter.
Ja.
Aber ja. Stichwort ja. Dortmund. Jens, zum Abschluss. Ja. Lass uns nochmal über die Dortmunder sprechen, denn ja, bei denen läuft es auch, ne? Kann man nicht anders sagen. Guter Saisonstart.
Bei Dortmund läuft es tatsächlich. Und mir ist so eine Aussage von Lars Ricken aufgefallen. Er sagte nämlich nach dem 2-0-Sieg in Mainz über den Saisonstart, das ist keine Momentaufnahme, sondern wirklich eine ganz starke Entwicklung zu Konstanz und Stabilität. Wir haben jetzt 5 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden gespielt, in allen Wettbewerben. Mhm. Man kann das ja noch länger spielen. Die letzte Niederlage in der Bundesliga war für über 6 Monaten. Lieber Nils, haben wir endlich einen stabilen und konstanten BVB?
Nein. Also ich finde, alles ist eine Momentaufnahme. Ich finde diese Aussage, das ist keine Momentaufnahme, nicht ganz korrekt, denn alles ist eine Momentaufnahme und wir wissen doch, wie das im Fußballgeschäft läuft. Zwei schlechte Spiele und schon wird wieder alles in Frage gestellt.
Du meinst nur, der Moment ist jetzt etwas länger, als er sonst ja. mal sein kann.
Ja, also tatsächlich für die Dortmunder Fans freut es mich total, dass die endlich mal ein bisschen länger am Stück sich freuen dürfen und nicht ein gutes Spiel sehen und dann wieder ein schlechtes Spiel sehen und sich wieder ärgern und so. Also natürlich kann man festhalten, dass sie gerade eine Serie haben und das ist mit Sicherheit vielen Faktoren geschuldet, auch unserem lieben Freund Niko Kovac, aber trotzdem haben wir erst 5 Spieltage in der Saison. Ich meine, es ist gut, dass sie jetzt mal vernünftig reingestartet sind und nicht von Anfang an wieder hinterherrennen, denn sie sind ja noch in Schlagdistanz zu den Bayern. Aber also wenn ich ein Verantwortlicher von Borussia Dortmund wäre, Jens, ich wäre so vorsichtig mit solchen Aussagen und würde halt einfach sagen, wir freuen uns, es läuft gut im Moment und genauso machen wir weiter und da jetzt gar nicht große Bögen spannen nach vorne, nach hinten, wie auch immer, sondern gewinnen das nächste Spiel und gut ist.
Ja, ich fand es auch bemerkenswert, dass er jetzt nach 5 Spieltagen sich dann traut, sowas zu sagen. Und gerade, du hast eben von den Wochen der Wahrheit gesprochen, gerade vor diesen entscheidenden Wochen. Okay, jetzt Athletic Bilbao, die Hürde haben sie mit einem 4:1 sehr gut genommen. Mhm. Jetzt wartet RB Leipzig und nach der Länderspielpause fahren sie nach München.
Ja, ja, genau.
Da geht's gegen die Bayern. Und da müssen wir noch irgendwie ein Date ausmachen, lieber Nils, weil das sollten wir auf jeden Fall zusammen gucken.
Auf jeden Fall.
Und vielleicht auch mal wieder live podcasterieren aus der Pause.
Podcasterieren, oder? Ja. Finde ich gut. Also ich werde das Spiel wahrscheinlich schauen. Nee, warte mal, Dortmund, ne, hast du gesagt? Welche? Ja. Oh, ich glaube, da bin ich nicht in Mainz, Jens. Da müssen wir nochmal schnacken.
Ja,
glaube,
dann machen wir das, da dann machen wir das anders. Heimat. Ja. Dann machen wir das anders. Aber also auf jeden Fall, weißt du, das ist dann jetzt, du hast ja eben richtig gesagt, 2 schlechte Spiele oder 2 Niederlagen und du sprichst vielleicht schon wieder über andere Themen. Also von daher, mich hat's auch gewundert, dass er so forsch jetzt da irgendwie rausgegangen ist. Aber ich meine, vielleicht ist er auch einfach happy, dass es jetzt zum ersten Mal unter seiner Führung so ein bisschen läuft.
Ja, wahrscheinlich.
Er war ein bisschen euphorisiert und sagte, komm, jetzt hau ich einen raus. Oder er hatte irgendwie, seit ich weiß auch nicht, aber er hat sich dazu hinreißen lassen. Ja, sie sind selbstbewusst und das ist ja auch fein. Also gegen ein selbstbewusstes Auftreten hat ja auch niemand was, aber jetzt schon irgendwie zu sagen, nein, wir sind jetzt quasi schon stabil und konstant und alles ist super.
Das würde ich vielleicht am Ende der Saison sagen, wenn du dann zurückblickst und kannst sagen, jo, läuft. Aber gut, es wird auf jeden Fall ein echt spannendes Wochenende, kann man sagen. Allein schon mit den beiden Spielen Bayern gegen Frankfurt und Dortmund gegen Leipzig, das ist schon ziemlich cool.
Ja. Und dann ist schon wieder Länderspielpause. Und dann gucken wir Deutschland gegen Luxemburg und Nordirland.
Ich weiß nicht, ob ich es gucke, ehrlich gesagt. Na gut, dann freuen wir uns jetzt erstmal auf das Bundesliga-Wochenende. Freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei wart und hoffen sehr, ihr seid es auch beim nächsten Mal. Ihr könnt übrigens auch immer gerne bei Instagram vorbeischauen. Jens, du hast doch im Kopf, wie unser Instagram-Account korrekterweise heißt.
Selbstverständlich nicht. Podcast minus oder unterstrich Stadionsprecher oder Punkt. Wow.
Sind wir gut vorbereitet? Ich glaube, Punkt. Ich glaube, es ist Punkt. Aber ich glaube, wenn ihr bei Instagram Podcast und Stadionsprecher sucht, findet ihr das auf jeden Fall. Gucken wir nochmal nach.
Ja, wir hatten diesen Werbeblock nicht abgesprochen, Nils. Deswegen, ich war wirklich nicht Podcast.Stadionsprecher.
Ja, sag ich doch.
Ja. Oh, guck mal, 2 neue Follower. Schön.
So, Freunde, vielleicht auch ihr demnächst mit dabei. Und bevor es jetzt hier noch weiter auseinanderfließt, wir hören auf und ich würde sagen, die Abschlussformel vielleicht im Gedenken an die Dortmunder, oder? Bleibt erfolgreich, bleibt, lieber Lars Ricken, im Moment und bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalala.